Ja, warum machen wir nicht 10 Gebote für die digitale Welt? Das hat uns sehr inspiriert, wenngleich die am Schluss das Ergebnis 10 Regeln genannt haben, denn die Gruppe ist nicht konfessionell und es gibt gewisse Berührungsängste gegenüber religiösen und biblischen Traditionen. Und die 10 Regeln sind einfach und auf der anderen Seite wie Scheinwerfer, die auf bestimmte Felder unseres Alltagslebens die Aufmerksamkeit lenken.
Also wir sehen hier eine sogenannte Red Line, rote Linie. Sprachmodelle dürfen nicht vermenschlicht sprechen. Und auch langfristig sollten Roboter nicht humanoid gestaltet werden. Menschen müssen immer sofort intuitiv begreifen, dass sie es mit einer Maschine zu tun haben.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Digitale Technik ist längst zum Taktgeber unseres Alltags geworden. Sie weckt uns am Morgen, begleitet uns durch die Arbeit und die Freizeit und sie bestimmt, wie wir miteinander kommunizieren. Und je größer der Einfluss dieser Technik wird, desto deutlicher werden auch die Risiken und Gefahren, die mit ihrem großen Potenzial einhergehen. Eine Gruppe von Experten hat nun 10 Regeln für die digitale Welt aufgestellt. Darüber spreche ich heute mit Sarah Spiekermann und Johannes Hoff. Sarah Spiekermann ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität in Wien und Johannes Hoff ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch katholischer Theologe und Professor für Dogmatik. Ich bin Benjamin Leven, Redaktionsleiter online der internationalen katholischen Zeitschrift Communio und hier ist unser Podcast Communicatio. Sarah, vor ein paar Tagen war in den Medien die Schlagzeile zu lesen, Jugendliche wollen soziale Medien weniger nutzen, schaffen es aber nicht. Was ist da los?
Ja, wir sehen halt heute die Problematik, dass soziale Medien sich selbst finanzieren müssen und Geschäftsmodelle haben, die die Aufmerksamkeit von Menschen kapitalisieren. Bedeutet, dass natürlich diese Plattformen versuchen, diese jungen Menschen so viel wie möglich bei sich zu behalten und die Algorithmen so designt haben, dass die jungen Menschen eben dort süchtig gemacht werden und davon nicht wegkommen und sehr viel Zeit dort verbringen. Und sie merken natürlich alle, dass sie süchtig sind. Keiner ist so dumm, das nicht zu merken. Und es ist einfach enorm schwer, mit der eigenen Sucht fertig zu werden.
Wie ist es denn bei dir selbst? Gelingt es dir, digitale Medien so zu nutzen, dass es nicht der geistigen und körperlichen Gesundheit schadet?
Es ist natürlich ein gewisser Kampf, aber ich tue mich insofern schon mal leicht, als dass ich zum Beispiel kein WhatsApp habe und auch keines dieser Social-Media-Netze benutze. Maximal mal bei LinkedIn alle 2-3 Wochen vorbeischaue. Und ich habe mir also sozusagen so einen Habitus nie angenommen.
Ihr beide seid jetzt Teil einer Gruppe von Experten, die 10 Regeln für die digitale Welt aufgestellt haben. Was verspricht sich diese Gruppe denn davon, solche Regeln jetzt zu formulieren und zu veröffentlichen?
Ja, wir hatten versucht, 16, 17 Experten zusammenzufinden, die gewissermaßen das Science-Fiction-Spektrum des Silicon Valley abdecken, also gewissermaßen in der Lage sind zu unterscheiden, was ist Science-Fiction und was ist wirklich auf der Basis von wissenschaftlicher Forschung als realistisch einzuschätzen. Und da stellte sich sehr schnell heraus, dass die Situation von den einschlägigen Experten als dramatisch wahrgenommen wird. Das beginnt mit den realen Entwicklungen, die man im Alltag auch, die jeder von uns im Alltag wahrnimmt und endet bei Forschungskonferenzen, wo Leute Six Science Fiction Vorträge halten und nachher anbieten, dass man ihnen einen Link ins Gehirn implantiert oder so irgendwas. Also da ist einiges in Bewegung, das zur Besorgnis an sich Anlass gibt. Und einer unserer Mitglieder, das war Professor Grünwald vom Institut für Technik Folgenabschätzung in Karlsruhe, der auch Mitglied des Deutschen Ethikrates ist, sagte, ja, warum machen wir nicht 10 Gebote für die digitale Welt? Wir bräuchten 10 Gebote für die digitale Welt. Das hat uns sehr inspiriert, wenngleich die am Schluss das Ergebnis 10 Regeln genannt haben, denn die Gruppe ist nicht konfessionell und es gibt gewisse Berührungsängste gegenüber religiösen und biblischen Traditionen. Aber es zeigte sich doch, dass die 10 Gebote eine unglaubliche Stärke haben, die durch die vielen Regeln, die wir so überall haben, jede Company und die EU, die gesetzliche Regelungen, politische Institutionen versuchen, irgendwelche Regeln aufzustellen, wie Fairness, Transparenz und so weiter. Wir brauchen aber was anderes, und zwar etwas, was wie die 10 Gebote funktioniert, das also für jeden gilt, nicht nur für Spezialisten, die Technologie bauen, nicht nur für Politiker und Juristen, sondern auch im Alltag anwendbar ist und die man leicht merken kann. Da kommt das ins Spiel, was bei den in der christlichen Tradition und der jüdischen selbstverständlich ist, dass die 10 Gebote so Teil einer Art Gedächtnistechnologie sind. Das ist so, wie wenn man auf Reisen geht und dann eine Checkliste hat, die man jedes Mal durchgeht, um herauszufinden, was man vielleicht vergessen haben könnte. Und die 10 Regeln sind einfach und auf der anderen Seite wie Scheinwerfer, die auf bestimmte Felder unseres Alltagslebens die Aufmerksamkeit lenken. Und dann merkt man, ah ja, das habe ich noch nicht bedacht, das ist vielleicht ein Problem, das man berücksichtigen muss. Das ist so der Hintergrund und auch die Idee, die dahinter steckt, 10 Regeln für eine digitale Welt aufzustellen, die nicht einfach nur wiederholen, was andere schon gemacht haben, irgendwelche Regeln aufzustellen, an die sich alle halten sollen, die bestimmte Aufgaben haben im Bereich der Digitalisierung.
Du hast jetzt schon von der christlichen Tradition gesprochen. Du bist ja katholischer Theologe. Warum muss sich denn ein Theologe eigentlich mit der digitalen Technik beschäftigen?
Ja, das ist für mich schon ein Forschungsfeld gewesen in den 13 Jahren, in denen ich in Großbritannien unterrichtet habe, weil ich da auf Basis meiner Forschungsarbeiten zur Nikolaus von Kues, zur philosophischen Mystik des Nikolaus von Kues entdeckt habe, dass das Phänomen Digitalisierung, dass man alles versucht aufzulösen in elementare Informationseinheiten, die sich dann auf kontrollierte Weise reproduzieren lassen, dass diese Idee und diese Vorstellung bereits in der Renaissance auftaucht und wir in das Zeitalter der Digitalisierung bereits in der frühen Neuzeit mit einem bestimmten wissenschaftlichen Denken eingetreten sind und heute nur die Konsequenzen dieses Denkens spüren, weil wir versuchen, alles sozusagen zu digitalisieren. Und da habe ich damals die These aufgestellt, wir treten eigentlich jetzt in ein postdigitales Zeitalter ein, in dem wir gewissermaßen komplementär denken müssen. Wir müssen uns nicht fragen, was können wir noch digitalisieren, sondern was unterscheidet menschliche Intelligenz von künstlicher Intelligenz und welche Gefahren stecken darin, wenn man das miteinander verwechselt. Das Interessante ist, dass diese Debatten bereits im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert gewissermaßen geführt wurden und dabei sich zeigte, dass das christliche Menschenbild und die christliche Anthropologie, wie sie im Mittelalter vor allen Dingen durch Augustinus geprägt war, eine Perspektive auf diese Frage zu entwickeln erlaubt, die die Schwächen unseres modernen Denkens, auch der humanistischen Tradition, wie wir sie von Kant oder Locke her kennen, zu überwinden erlaubt, weil sie eine differenziertere, ganzheitlichere Anthropologie, ganzheitlicheres Menschenbild entwickelt. Das ist überraschend zunächst. Man denkt ja immer, Augustinus, das ist so ein Platoniker, ein Dualist. Mhm. Nein, das ist jemand, der uns unser gesamtes körperleibliches Erleben, unser Gedächtnis, unsere Emotionen im Blick hat und Denken nicht auf Rechnen reduziert. Das lernt man auch in der spirituellen Tradition, dass Denken und Erkennen und Verstehen nicht etwas ist, das mit Kalkulation erledigt werden kann. Jeder, der spirituelle Exerzitien macht, weiß, Verstehensprozesse brauchen Zeit, die brauchen Imagination, die brauchen innere Ruhe und die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Und diese Dimension von Selbstkultivierung, von spiritueller Praxis, wie wir das in der christlichen Tradition nennen würden, die ist verloren gegangen, weil wir gedacht haben in der Moderne, wir sind autonome Subjekte und was Autonomie, Freiheit und Intelligenz ist, das wissen wir, das hat nur der Mensch, das kann er auch gar nicht verlieren und die Kultivierung von spirituellen Praktiken ist Privatangelegenheit. Das können wir jetzt heute nicht mehr erlauben und die führenden Forscher im Bereich von Digitalisierung oder auch der Kognitionswissenschaften, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, entdecken auch wieder, dass das relevant ist. So finde ich es fast schon erstaunlich, dass die Theologen das noch nicht gemerkt haben, denn die wären eigentlich die Ersten, die sich hier sagen müssen, hier, wir haben da eine Tradition, die vielleicht zu diesem Thema etwas beitragen könnte.
Damit sind wir bei der zweiten Regel von euren 10 Regeln. Schreibt Maschinen keine Menschlichkeit zu. Ich frage mal Sarah Spiekermann, also künstliche Intelligenzen benutzen Ich-Bezüge in ihrer Sprachausgabe und spiegeln nicht vorhandene Gefühle vor. Was ist denn das Problem damit, wenn ich mit ChatGPT per Du bin und solche Antworten ausgespielt bekomme?
Ja, also die Sprachmodelle, mit denen wir da kommunizieren, machen ja nicht nur Rückbezüge auf ein Ich, was sie de facto nicht haben, sondern sie täuschen auch Gefühle vor, sie täuschen eigene Erfahrungen vor, sie gehen sozusagen dem Nutzer immer um den Bart. Das Ziel ist eigentlich durch diese Vermenschlichung das Vertrauen zu gewinnen in Menschen, das Vertrauen zu gewinnen von Menschen. Und die Nutzer zu binden. Und im Prinzip ist es aber so, dass diese Sprachausgaben damit lügen. Also, dass die Nutzung dieser vermenschlichten Sprache ist einfach de facto eine Lüge seitens der Maschine, beziehungsweise, die kann ja nicht lügen, sondern der Hersteller, die diese Maschinen fertigen. Und diese Lügen wären schon an sich aus ethischer Sicht dann ein Problem. Aber aus menschlicher Sicht sind sie insofern ein Problem, als dass wir wissen aus der Forschung, dass dadurch Bindung entsteht und Menschen auch dann Verwechslungen machen zwischen einer KI und einer Person, die sie dahinter irgendwie vermuten. Und dadurch werden die Nutzer verwirrt und machen fiktive Zuschreibungen und geraten in Abhängigkeiten, aber fangen leider auch an, den Ratschlag von diesen KIs dann auch zu befolgen, bis hin zu absurden Geschichten und traurigen Geschichten, wo zum Beispiel ein kleiner Junge in Florida letztes Jahr sich umgebracht hat, weil er sich tatsächlich in so eine KI-Gesprächspartnerin verliebt hat und ihr näher sein wollte.
Aber ist das sozusagen damit mit dieser Regel die Forderung an Konzerne verbunden, diese Sprachausgabe der großen Sprachmodelle zu verändern?
Auf jeden Fall. Also wir sehen hier eine sogenannte Red Line, rote Linie. Sprachmodelle dürfen nicht vermenschlicht sprechen. Und auch langfristig sollten Roboter nicht humanoid gestaltet werden. Menschen müssen immer sofort intuitiv begreifen, dass sie es mit einer Maschine zu tun haben. Gleichzeitig sind die 10 Regeln ja auch so gestaltet, dass hier sie auch den Nutzer selber ansprechen. Und auch Nutzer selber sind dann aufgefordert zu wissen, dass sie sich nicht einbilden sollen, dass sie es hier mit einem menschenähnlichen Wesen zu tun haben.
Bleiben wir noch, Sarah, bei KI-Antworten. Es gibt auch eine andere Regel, die 4. Garantiert den Erhalt sozialer und demokratischer Kompetenzen. Und da schreibt ihr, dass die bequeme und massenhafte Zuspielung von Inhalten und KI-Antworten zu einer dramatischen Reduktion der individuellen und kollektiven Urteilskraft, des kritischen Denkens, der Konfliktfähigkeit und vieler anderer Dinge führt. Was ist damit gemeint? Warum ist es ein Problem, dass wir in unserem Alltag massenhaft mit künstlich erzeugten Antworten zu tun haben?
Also wir haben in der ersten Generation künstliche Intelligenz, die in Social Media verwendet wird, um uns Inhalte zuzuspielen. Da wurde schon immer lange darüber diskutiert, dass wir dadurch in Blasen gesteckt werden. Also jeder, der auf den Social Media geht, sieht etwas anderes, sieht etwas, was ihm persönlich gefällt. Und durch diese Blasenbildung stecken heute Menschen, die sich dann analog begegnen, haben nicht mehr dieselbe Informationsbasis und können sich dann in der realen Welt nicht mehr miteinander verständigen. Es kommt zu großen Konflikten um die Wahrheit. Und es kommt zu einer demokratischen Polarisierung, beziehungsweise zu einer Form von dramatischen Polarisierung zwischen verschiedenen Online-Tribes, wie man die nennt, die dann sich auch in der realen Welt widerspiegeln, zum Beispiel rechtsradikale Parteienbildung, auch Massenproteste, die dann in den Straßen aufeinander treffen. Da spricht man von sogenanntem Footfall, wo dann die KIs eigentlich auch mit dafür sorgen über die Social Media, dass diese unterschiedlichen unterschiedlichen Informationsströmen getriebenen Menschen aufeinander losgehen. Das ist mal nur erste Generation künstliche Intelligenz. Die Generation künstliche Intelligenz, die wir jetzt haben, mit GPT und den ganzen Sprachmodellen, da sehe ich einfach auch in meinem Klassenzimmer enorme Einbrüche der Fähigkeit des Denkens und des Willens zum Denkens, denn wir beobachten, nicht nur ich, sondern auch die Kollegen, dass die Studierenden eigentlich keine einzige Frage mehr selber beantworten wollen und dann immer erst das Sprachmodell GPT fragen, wie sie denn antworten könnten und dann quasi dem Lehrer vorlesen, was die KI ihm gesagt hat. Und das leider, ja, also das ist so massenhaft, also dass wir jetzt alle an den Bildungsinstitutionen, an den Universitäten wirklich den Druck spüren, uns hier neu aufzustellen.
Vielleicht hier auch was zur empirischen Forschung. Wir haben ja Neurowissenschaftler wie Thomas Fuchs oder den früheren Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Gerd Gigerenzer, in unserer Gruppe, der kürzlich auch geschrieben hat, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen hat seit 2012, glaube ich, von 2,5 Minuten auf 45 Sekunden im Durchschnitt abgenommen. Es gibt auch Hirnforschung zu diesem Thema. Man spricht von Generational Cognitive Atrophy, also kognitiver Unterernährung. Im IT-Jargon heißt das auch Brain Rot, Hirnfäulnis. Es gibt zum Beispiel Vorderhirnstrukturen, die funktionieren wie eine Bremse. Wir werden misstrauisch. Das nennt man kognitive Friktion. Man liest irgendwas und hat irgendwie das Bauchgefühl. Das stimmt hinten und vorne nicht. Da muss ich mal kritisch nachforschen. Oder ich spreche mit jemandem, der erzählt mir was. Und dann fange ich an, plötzlich zu sagen, wo kommen Sie eigentlich her? Wer sind Sie? Weil ich misstrauisch werde. Das sind kognitive Friktionen. Diese kognitiven Friktionen werden durch digitale Technologien unterlaufen, weil sie uns immer schöne, passende, schnelle Lösungen anbieten, die reibungslos durchgehen und alles möglichst schnell zu erledigen erlauben. Da war auch die Corona-Phase ein Schub, auch in den Universitäten, weil man da einfach ergebnisorientiert gearbeitet hat, also nicht diskutiert, sondern möglichst schnell seine Arbeiten fertig gemacht hat. Und das hat mittlerweile auch Spuren in der Gehirnentwicklung hinterlassen. Einerseits fangen die Leute an, sich darauf zu verlassen. Im zweiten Schritt passiert es dann, dass Gehirnstrukturen sich tatsächlich zurückentwickeln oder vor allem bei jungen Menschen unter 25 Jahren überhaupt nicht richtig sich entwickeln. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dann diese Leute eine ganze Generation quasi diese Bremsen nicht mehr hat, immer nur impulsiv und intuitiv schnelle Antworten gibt, ohne kritisch nachzudenken, dann ist natürlich klar, dass wir bald nicht mehr in der Lage sind, in unserer Gesellschaft miteinander zu kommunizieren und konfliktfähig zu werden. Also sogenannte Ambiguitätstoleranz, die man ja in der Kirche eigentlich lernt, weil man eigentlich lernt in der katholischen Tradition, dass es nicht schwarz und weiß gibt, die Heiligen und die Kinderschänder, sondern lauter Grauzonen, in denen man sich bewegt. Das verlernen wir im Moment und das ist wie eine Pandemie, die generationenübergreifend wirksam ist, in dem Sinne auch neurologisch oder in der Bereich der kognitionswissenschaftlichen Bildungsforschung empirisch nachweisbar.
Ein anderer Appell von euch heißt, verhindert Machtkonzentration und garantiert Teilhabe. Das klingt ja schon auch nach einem Aufruf an die Politik. Ist das also eine politische Forderung und warum ist diese Forderung wichtig?
Also hier würde ich nochmal aus Sicht der Wirtschaftsinformatik argumentieren. Wir wissen schon durchaus, wie wir in Europa Technologie so implementieren könnten, dass wir weniger Abhängigkeiten von US-amerikanischen Tech-Konzernen haben. Also da spricht man von so Dingen, also das Stichwort ist hier digitale Souveränität, dass wir versuchen müssen, in Europa eigene Cloud-Services aufzubauen, also Clouds aufzubauen für unsere Daten. Wir haben im Moment nur 15% der Cloud-Server sind für die europäischen Dienstleistungen in Europa. Also wir müssen versuchen, auch eine neue Unabhängigkeit von den US-amerikanischen Diensten zu bekommen. Ein anderer Aspekt, der mich doch sehr erstaunt hat, war zu sehen, dass über 60% der Satelliten heute SpaceX gehören. Und dass die Firma im letzten Jahr weit über 100 Raketenstarts gemacht hat, die ganze Europäische Union aber nur 3. Ja? Raketen bringen ja diese Satelliten in den Orbit. Und auch für die gesamte militärische Unabhängigkeit Europas, jede Drohne wird über Satelliten gesteuert. Wir haben überhaupt keine Unabhängigkeit mehr. Und das ist, würde ich sagen, auch im heutigen geopolitischen Konfliktfeld unglaublich gefährlich.
Jetzt sind das dramatische Entwicklungen, die ihr beschreibt und ihr formuliert Regeln, um denen entgegenzuwirken. Aber wie lässt sich denn erreichen, dass solche Regeln nicht nur gelesen und irgendwie zur Kenntnis genommen werden, sondern auch umgesetzt werden? Das betrifft ja die Politik, die Wirtschaft, diese Technikanbieter und natürlich auch unser individuelles Verhalten. Ist das denn mit so einer Veröffentlichung von 10 Regeln, gibt es da überhaupt Aussicht darauf, damit etwas zu verändern?
Also es ist auf jeden Fall so, dass es diese Art von Vorschlag noch nie gegeben hat. Wir seit 2,5 Jahrzehnten schauen alle Menschen auf den Gesetzgeber, wenn es darum geht, die IT-Welt zu regulieren oder einzunorden oder die Dinge zu verbessern. Und die 10 Regeln ist das allererste Mal, dass wir also auch als Wissenschaftler und als Gruppe von Menschen im öffentlichen Leben sagen, nein, das wird nicht funktionieren. Jeder Einzelne muss an jedem Tag Entscheidungen treffen in Sachen Digitalisierung. Und es gibt bisher keine einzige Handlungsanweisung. Insofern hoffen wir auch, dass wir damit einen Nerv treffen. Aber inwiefern das nun erfolgreich ist, das liegt nicht, glaube ich, allein in unserer Hand. Mhm. Ja.
Und doch, ohne gesetzliche Regulierung scheint es ja nicht zu gehen. Die Interessen, die wirtschaftlichen Interessen der Firmen sind ja so riesig. Ja, und der Effekt, der Abhängigkeitseffekt bei den Nutzern ist so groß. Wir diskutieren in vielen Ländern ja über den Gebrauch von Smartphones, digitaler Technik in den Schulen und so. Ist es nicht wirklich so, dass das den Einzelnen überfordert und der Gesetzgeber eben da einschreiten muss zum allgemeinen Wohl?
Also es ist auf jeden Fall so, dass auch Politiker ja jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Gerade gab es diese Woche eine Initiative von 9 ehemaligen Staats- und Regierungschefs und 200 Persönlichkeiten wie Harari und Stieglitz und so weiter, die sagen, wir müssten also jetzt über die OECD und die UNO diese Redlines für KI, diese Grenzen definieren. Aber dann muss man eben auch wissen, ja, für welche Grenzen setzt man sich denn ein? Und hier ist ja heute die Politik einem enormen Lobbyapparat ausgesetzt. Wenn wir aber uns die 10 Regeln anschauen, dann muss jeder Politiker auf seinem Flug zu diesen Sitzungen darf sich dann vor Augen führen, dass die Redline, für die er zum Beispiel hier zu argumentieren hat, aus menschlich-sozialer, kognitiver und demokratischer Sicht sein sollte, dass diese Maschinen eben nicht menschenähnlich gebaut werden. Das hören diese Politiker aber heute gar nicht, weil die eingelullt sind in ein Lobbyfeld, wo sie gar nicht auf die Idee kommen, dass man Maschinen auch, ich sag mal, so bauen kann wie in Star Wars, wo man klar den Unterschied zwischen R2-D2 und einem Menschen machen kann. Und wir hoffen, dass wir eben auch politische Entscheidungen durch diese einfachen 10 merkbaren Regeln indirekt mit beeinflussen können oder darüber, dass die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen darüber diskutieren.
Also ich würde auch sagen, die 10 Regeln operieren ja auf der Ebene von kulturellem Gedächtnis und nicht auf der Ebene von irgendwelchen Gesetzesbüchern oder die man in der Mensa aufhängt von einer Firma. Das heißt, sie sind auch tief verwurzelt und wenn man genauer hinschaut, verschränkt mit Dingen, die intuitiv schon noch präsent sind. Du hast zum Beispiel eben die 2. Regel genannt, den Namen nicht missbrauchen. Also auch nicht, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und dieses Ebenbild soll nicht missbraucht werden, um anthropomorphe Maschinen zu bauen, die den Menschen simulieren, denn vom Menschen soll man sich kein Bild machen. Und da ist dann auch das erste Gebot im Hintergrund. Das erste Gebot sagt eben, du sollst keine Götter neben mir haben oder in unserer Regel, du sollst Technik nicht zum Selbstzweck werden lassen. Das heißt, du sollst Technik nicht zum Götzen machen. Die beiden Gebote gehören zusammen und wenn man darüber nachdenkt, kann man ganz viele Facetten dieser ersten beiden Regeln entdecken, die man auch aus der theologischen Tradition kennt. Wenn ich Maschinen zum Götzen mache, fange ich an, den Menschen als Bild dieses Götzen zu konstruieren. Der Mensch gleicht sich an die Maschinen an, gebrauchen Namen und Bilder die letztendlich in einer missbräuchlichen Weise. So ist diese 10 Regeln sind eben anschlussfähig mit tieferen Schichten unseres kulturellen Gedächtnisses. Sie sind in dem Sinne viel weniger verkopft als die abstrakten Regeln, die wir allgemein immer jetzt schon in den letzten 10 Jahren aufgestellt haben, um Grenzen zu ziehen für die Digitalisierung.
Ihr schreibt ja in eurer ersten Regel auch ausdrücklich von der digitalen Technik als falschen Gott und redet von falschen Heilsversprechungen. Nun ist das ja was Menschen im Umgang mit Technik oder mit Dingen überhaupt immer gerne machen, sich ihnen zu versklaven. Wir sprechen ja vom Geld zum Beispiel als Götzen, an denen die Menschen ihr Herz hängen. Viele andere Dinge sind dazu auch potenziell geeignet. Was ist denn die besondere Gefahr, was das betrifft, der digitalen Technik?
Ja, die besondere Gefahr besteht darin, dass dieses Phänomen des Götzenkults, das immer sowas wie Narzissmus beinhaltet. Schon Augustinus spricht davon, dass wir bei den Götzen Allmachtsfantasien entwickeln, indem wir Dinge, Technologien, Artefakte erfinden und sie dann anbeten, die allerdings dann anfangen, uns zu kontrollieren. Und das ist zunächst ein allgemeines Phänomen. Das Spezifische an den digitalen Technologien ist meines Erachtens zweierlei. Erstens, sie sind immer mit individuellen Benutzerprofilen verbunden. Das heißt, sie spiegeln uns wieder genau unsere eigene Welt und nicht einfach nur in allgemeinen Götzen, sondern jeder bekommt sozusagen seinen privaten Götzen konstruiert, zunächst basierend auf Ranking-Technologien und dann später jetzt auch auf KI-Technologien, die uns immer unsere eigene Welt widerspiegeln und in uns das Gefühl erwachen lassen, diese kleine Welt sei die gesamte Welt. Und diese Form von Narzissmus wird durch technische Artefakte mit einer Geschwindigkeit gewissermaßen verstärkt, die historisch beispiellos ist und dadurch auch ganz neue Formen von Abhängigkeit erzeugt. Zum einen die Abhängigkeiten, von denen Sarah eben gesprochen hat, die mit Suchtverhalten zu tun haben, aber auch dieses Fear of Missing Out, dass man Angst hat, ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht online ist, wenn man den Anschluss verliert oder eine Firma, wenn sie nicht alles digitalisiert, dass sie Angst hat, den Anschluss zu verlieren, obwohl eigentlich die harten Fakten gar nicht dafür sprechen, zu digitalisieren und man immer mehr auch den Eindruck hat, dass wir es hier mit einer ökonomischen Blase zu tun haben. Also wir haben hier eine Form von narzisstischer Spiegelungseffekt, die auf allen Ebenen der Gesellschaft vom Individuum bis hin zu Firmen greift und Allmachtsfantasien verstärkt, die keinen Halt mehr in der Realität haben.
Johannes, wer vor den Gefahren von Technik warnt oder überhaupt von Neuerungen, der kriegt oft zu hören, auch gerade in der Theologie, er sei Kulturpessimist und das ist als Vorwurf gemeint. Was würdest du auf diesen Vorwurf antworten, Herr Hoff? Das ist doch Kulturpessimismus.
Ich würde darauf antworten, dass ich tatsächlich an Fortschritt glaube und zwischen Fortschritt und Kulturfatalismus unterscheiden möchte. Im 19. Jahrhundert war Fortschritt mit der Idee verbunden, wir erfinden Technik und machen die Welt besser. Heute erfinden wir Technik und digitalisieren und implementieren die Technologie nicht, weil wir glauben, dass die Welt besser wird. Die meisten glauben eigentlich, die Welt wird nicht besser. Aber du darfst eben nicht den Anschluss verlieren. Da entsteht genau diese Angst, den Anschluss zu verlieren. Und da verkehrt sich Fortschritt in einen Automatismus, der mit einer fatalistischen Haltung einhergeht. Davon unterscheiden würde ich ein Verständnis von Technik, das sagt, nein, es gibt mehrere Wege in die Zukunft. Die Art und Weise, wie wir Technik gegenwärtig konstruieren, ist von Geschäftskonzepten abhängig, die, wie Sarah eben gesagt hat, hochproblematisch sind und schlechte Technologie hervorbringen. Deshalb geht es nicht darum, jetzt den Computer abzuschalten und in die Steinzeit zurückzukehren, sondern bessere Technologie zu entwickeln und qualifizierten, ethisch, moralisch, auf Werten fundierten, qualifizierten Fortschritt zu entwickeln. Also es geht nicht darum, Fortschritt oder Rückschritt, sondern guter im Unterschied zu schlechter Fortschritt. Deshalb kann man auch auf Fortschrittsdynamiken sowas wie die Unterscheidung der Geister anwenden und ein kritisches Sensorium entwickeln, dass es mehrere Wege in die Zukunft gibt.
Sarah, du bist Professorin für Wirtschaftsinformatik an so einer Wirtschaftsuniversität. Bei deinen Aktivitäten, deinen Äußerungen fleckt dir da auch manchmal dieser Vorwurf entgegen, technikfeindlich oder fortschrittsfeindlich zu sein und dadurch, ja, rückständig.
Ja, mir wird diese kritische Frage immer gestellt, aber ich kann das natürlich sofort zurückweisen, da ich in meinem Fachbereich sehr bekannt bin dafür, dass ich die ersten technischen Standards für ethische Maschinen also quasi entwickelt habe. Ich habe den ersten ISO-Standard 7000 für ethisches Systemdesign geleitet über 6 Jahre. Das heißt, man kennt mich eigentlich als jemanden, der sagt, ja, wir haben Technik, wir brauchen Technik, aber wir müssen sie halt gut bauen und wir müssen auf Qualität setzen und wir dürfen nicht, ich bin ein Gegner von Geschäftsmodellen, aber kein Gegner von Technik, ja.
Ihr habt ja nicht nur diese 10 Regeln veröffentlicht, sondern auch eine Future Foundation gegründet, also eine Stiftung. Was ist denn der Zweck dieser Stiftung? Was soll die tun?
Also es ist zunächst mal noch keine Stiftung. Über die Organisationsform müssen wir uns in den nächsten Monaten noch unterhalten. Es ist zunächst mal ein Verein, ein Zusammenschluss dieser 16 Persönlichkeiten. Und das Ziel ist es, dass wir in den nächsten Jahren immer wieder, nicht nur, also natürlich zunächst mal diese 10 Regeln auch in die Fläche bringen, international bekannt machen, aber gleichzeitig auch diese 10 Regeln zum Beispiel anwenden. Was bedeutet das denn zum Beispiel für die Bildung? Oder wir werden uns eine bestimmte Regel rausnehmen, wie zum Beispiel die Nichtvermenschlichung von Technologie und einen konkreten Vorschlag machen, wie das dann aussehen könnte. Das heißt, wir haben vor, als Gruppe ganz gezielt an den Punkten, wo es wirklich kritisch ist, ganz kurze einseitige Vorschläge zu machen, die wir dann eben Prinzip in die Fläche bringen. Das ist der Plan.
Also dann sind wir gespannt, was aus den 10 Regeln wird. Vielleicht kommen wir in einiger Zeit ja da nochmal drauf zurück und sehen dann, was daraus geworden ist. Erstmal danke, dass ihr diese Initiative vorgestellt habt. Und vielen Dank für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.